Manchmal passiert es ja, dass man Menschen nach vielen, vielen, vielen Jahren wieder trifft und dabei unterschiedliche Botschaften empfangen kann. Die erste Botschaft ist, dass man sich anguckt, anlächelt und beide gleichzeitig sagen, Mann, bist du grau geworden. Ja? Das Ergrauen im Alter. Und dann gibt es so Situationen, wo vielleicht der eine zum anderen sagt, Mann, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Bert Brecht erzählt die Geschichte, dass zwei Menschen sich nach vielen Jahren wiedersehen und der eine zum anderen sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und dann heißt es, der Angesprochene erbleichte. Da hört die Geschichte auf. Und man fragt sich immer, warum erbleicht der? Wenn man dieses Wort einer Dame sagt, die auch schon Spuren der Reife trägt, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann ist das natürlich, das mag man. Aber wenn man selber, wenn das jemand zu mir sagen würde, du hast dich überhaupt nicht verändert, vielleicht würde ich nicht äußerlich erbleichen, aber innerlich erschrecken. Kann es sein, dass wir leben, dass wir 20, 30, 40 Jahre, 50 Jahre durchs Leben gehen und andere an uns eigentlich keine nennenswerte, keine erkennbare, keine wirklich beobachtbare Veränderung wahrnehmen? Das würde mich erschrecken. Bin ich in all den Jahren, wo ich mit Gott unterwegs bin, nicht wirklich barmherziger geworden? Ist in mir nicht wirklich ein Stück Reife sichtbar? Bin ich in meinem Leben mit Gott an dieser Stelle wirklich irgendwie so stehen geblieben, dass man an mir nicht merkt, da hat wirklich etwa, da hat jemand zugelegt, nicht nur hier körperlich, sondern zugelegt an Weisheit, an Milde, an Urteilsvermögen, an Verantwortungsbereitschaft und auch an Verantwortungsfähigkeit. Wenn ich in die Bibel reinschaue, entdecke ich, dass dieses Problem ein Problem ist, das Gott schon immer mit seinem Volk hatte. Dass wann immer Menschen in die Nachfolge von Gott gerufen wurden, es notwendig war, sie darauf hinzuweisen, es geht um Veränderung. Es geht nicht nur darum, etwas anders zu machen, als das die Elterngeneration gemacht hat. So wie das so in der Pubertät der Fall ist bei unseren Jugendlichen. Man muss sich irgendwie von den Eltern unterscheiden. Und ich gebe zu, manchmal macht es mir Spaß, mich sperrig zu verhalten, damit die Kinder wenigstens mal einen Grund haben, sich über den Vater zu ärgern. Sonst wird aus denen ja nichts. Die müssen sich ja mal irgendwie reiben können. Die müssen ja mal ihre eigene Meinung formulieren können. So im Gegensatz zu den Eltern. Aber in der Gemeinde und im geistlichen Leben geht es darum, dass wir nicht nur etwas anders machen als vorher, sondern dass wir wahrnehmen und lernen zu entdecken, wie geschieht geistliche Veränderung? Oder wie geschieht geistliches Wachstum, geistliches Reifen? Wenn ich darüber heute predige, wir sind jetzt so ein bisschen in dieser ganzen Reihe drin, dann möchte ich, dass wir einen Ton möglichst nicht hören, weil ich ihn auch eigentlich nicht erzeugen will. Aber ich will Ihnen auf jeden Fall bewusst sagen, diesen Ton will ich eigentlich nicht anschlagen, wie an einer Glocke oder an einem Instrument. Es geht mir nicht darum, irgendwen oder irgendeine Gruppe zu kritisieren. Wir reagieren ganz schnell, wenn es um Nachdenkprozesse geht, wie können wir etwas verändern, wie können wir etwas verbessern, wie können wir reifen, wie können wir wachsen, dass man ganz schnell die Schiene fährt, persönlich sich kritisiert zu fühlen und dann gehen die Rolladen runter und man macht dicht. Das ist nicht nötig. Da, wo wir zu schnell dicht machen, verpassen wir Möglichkeiten zu wachsen, zu reifen, zu lernen. Also noch einmal, mir geht es nicht darum, irgendjemanden vom Rücken durch die Brust ins Auge oder mit offenem Visier anzugreifen. Das ist nicht mein Ding. Mir geht es darum, dass wir miteinander hineinschauen ins Wort Gottes und entdecken, wie stellt sich Gott Wachsen und Reifen von Gemeinde vor? Wie kann das gelingen? Und da sind wir einfach unterwegs und Lernende. Das Wort für den Tag, ihr habt es auf eurem Zettel stehen, steht im Epheserbrief im Kapitel 4, ab Vers 11. Da heißt es, Gott ist es auch, der die einen setzte oder der die einen gab als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen heranzubilden zur Ausführung ihres Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi, bis dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Altersmaß der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, hin und her geschaukelt und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das Trugspiel der Menschen, durch die Arglist im Dienst des Irrtums. Nein, die Wahrheit sollen wir in Liebe sagen und das alles zu dem hinwachsen lassen, der das Haupt ist, zu Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und fest zusammengehalten durch jedes einzelne Gelenk, das da einen Dienst zu verrichten hat, je nach der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. Und so geht das Wachstum des Leibes vor sich, bis er sich selbst auferbaut hat in Liebe. Und so sage ich denn und beschwöre euch im Herrn, wandelt nicht mehr so, wie die Heiden wandeln in ihrem verdrehten Sinn. Wir haben schon einmal über diesen Abschnitt vor einigen Monaten gesprochen und von daher will ich nur noch mal eine andere Schneise legen. Erste Beobachtung, Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi ist im Alten wie im Neuen Testament geleitete Gemeinde. Gemeinde ist nie sich selbst überlassen. Dort, wo Menschen zusammenkommen, weil Gott sie zusammengerufen hat, egal in welcher Gestalt. Auch ich würde sogar sagen, zunächst einmal egal in welcher konfessionellen Gestalt. Egal, ob die Gemeindeleitung sozusagen zugespitzt organisiert ist im Sinne von einer gewissen Hierarchie. Ganz oben steht der Bischof oder ganz oben steht der Pastor und dann kommen die Ältesten, dann kommen die Diakone. Ob wir die Pyramide von unten breit, die Gemeinde oben, die Spitze sehen oder ob wir ein Gedankenmodell haben, nein, wir drehen das Ganze um, unten steht der Pastor, dann die Ältesten, dann die Diakone, dann die Gemeinde, das erhöht den Druck auf die Schultern, aber wie auch immer. Also egal, wie wir Gemeinde verfasst haben, welches Gebäude wir denken, wie wir Gemeinde sozusagen organisiert haben. Etwas Wesentliches weiß Paulus und will er uns auch hier mitteilen, Gemeinde ist geleitete, angeleitete Gemeinde. Es geht immer darum, dass Gott eine Vision, dass Gott etwas im Sinn hat mit dem einzelnen Menschen und mit der Gemeinschaft der Menschen, die zusammenkommen. Wir haben es heute Morgen aufblitzen gesehen in den Zeugnissen der beiden Kandidaten für die Ältesten, für das Ältestenamt, dass beide sagten, es ist eine Situation, in der ich offen sein will, ob Gott mich ruft, ob es sich realisiert. Also der Gedanke, dass Gott in das Leben eines Menschen eine Entwicklung legt und eine Berufung ausspricht, das können wir oft persönlich im einzelnen Leben so sehen. Und das leben wir auch. Ich habe da eine persönliche Berufung. Der Herr hat mir gezeigt. Nicht mehr so sicher sind wir in der Formulierung, wenn wir zurückfragen, so wie es der Apostel Petrus seiner Gemeinde sagt, dass wir jederzeit Rechenschaft ablegen sollen über das, was im Glauben bei uns vorgeht. Wenn man zurückfragt, wie hat Gott dir das gezeigt? Wie bist du zu dem Ergebnis gekommen, Gott hat dich gerufen oder berufen? Kannst du das beschreiben? Kannst du das jüngeren Leuten weitergeben, die das noch nicht so erfahren und erlebt haben? Wie müssten sie hören lernen? Worauf müssten sie achten, damit sie eingeübt werden, wie Gott redet? Denken wir an die Situation der Berufung des jungen Samuel. Eli, der alte Prophet, schläft. Der kleine Samuel, in den Tempeldienst an die Seite Elis gestellt, schläft auch. Und dann kommt der Ruf Gottes, Samuel, Samuel. Und er denkt, der Chef hat gerufen, nicht der im Himmel, sondern er geht zum Priester, Eli, ja, was ist los? Der, ich hab dich nicht gerufen. Leg dich wieder hin und schlaf. Samuel ist gehorsam, legt sich wieder hin und schläft. Samuel, Samuel. Bis auch der, und das ist interessant, der alte Prophet Eli brauchte, es scheint ein Geheimnis im Reich Gottes zu sein, er brauchte 3 Versuche, 3 Situationen, bis es ihm dämmerte, es könnte sein, dass Gott ruft, dass Gott redet. Und dann sagt er dem Samuel einen Satz, dass er sagt, wenn du noch einmal die Stimme hörst, dann sage, hier ist dein Knecht, rede. Sind wir trainiert als Einzelne zu hören, wie Gott redet? Sind wir geübt zu hören, dass Gott mich anspricht, nicht nur über ein Trostwort für den Tag hinaus, sondern anspricht mit einer Berufung, anspricht mit Gedanken der Zukunft, anspricht mit Themen in meinem Leben, die er verändern will, wo er mich sozusagen herausfordert, wo er vielleicht auch die Hand drauflegt auf Schwächen, auf Schuld, auf Kleinigkeiten, auf Ungenauigkeiten, auf Versagen und Sünde. Sind wir geübt zu hören? Paulus schreibt, Gott hat gesetzt, und es beschreibt er Menschen, die eigentlich alle eine Funktion haben, nämlich andere anzuleiten und zu trainieren, zu wachsen, zu reifen und sich zu entwickeln. Da ist der Apostel als jemand, der vielleicht, je nachdem, wie wir den Akzent setzen wollen, entweder Gemeindegründer ist oder Missionar, oder vielleicht jemand ist, der sozusagen eine besondere Autorität hat, verschiedene Gemeinden zu begleiten, zu betreuen, dass sie dort, wo sie sind, im Verbund wachsen und gedeihen. Andere hat er berufen als Propheten. Da denken wir ja, die Propheten im Alten Testament, solche brauchen wir heute nicht mehr. Nun gut, es gibt wahrscheinlich diese Art der Prophetie in diesem Sinne unter uns nicht. Und doch ist interessant, dass im Neuen Testament steht, dass es eine Gabe der Prophetie gibt. Wir könnten mal jetzt so ziemlich pikelig fragen, wissen wir Leute, wo wir sagen, er hat die Gabe der Prophetie? Ist diese Dimension unter uns lebendig oder wie beim alten Eli ungeübt ein wenig in Vergessenheit geraten? Geleitete Gemeinde. Wissen wir, wie wir mit Prophetie umgehen? Wenn Gott prophetisch redet, können wir das deuten? Können wir es werten? Haben wir Erfahrung in diesem Bereich? Geleitete Gemeinde. Ist Gemeinde, zu der Gott spricht, die er weiterführen will? Wir würden alle unterschreiben, was Jesus im Johannesevangelium sagt. Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Amen, sagen wir. Das ist ein guter Hirte. Ja, ich höre seine Stimme. Ich weiß, ich bin sein Schaf. Ich gehöre zu seiner Herde. Der Herr Jesus ist mein Herr und mein Heiland. Aber wenn ich jetzt zurückfrage, ja, wie redet er denn zu dir? Wie erkennst du denn seine Stimme unter den vielen Stimmen? Ralf Braun hat zu Beginn des Gottesdienstes uns einige Gedanken vorgelesen, wie viele unterschiedliche Stimmen an unser Ohr dringen. Kritisches, ermutigendes, lautes, leises, zartes. Wie können wir aus all den Stimmen die Stimme des Herrn hören? Wenn man mit jungen Leuten spricht, mit erfahrenen Christen, mit Kollegen und Pastoren, wie ist es denn mit deiner stillen Zeit, wenn du betest? Was passiert da? Da sagen ganz viele sozusagen übereinstimmt. Also zunächst einmal habe ich ganz vehement Waschmaschine in meinem Kopf. Ich sage, was? Ja, alles dreht sich, alles durcheinander. Und dann braucht es erstmal so einen Stopp, dass man stehen bleibt, dass man zur Ruhe kommt, dass man alle Aggregate runterfährt und in die Lage versetzt wird zu hören, dass es still in mir wird und ich hören und spüren kann, wo redet Gott zu mir. Geleitete Gemeinde. Gott möchte seine Gemeinde leiten, aufbauen, verändern. Zum Beispiel durch Evangelisten, Männer und Frauen, die er unter uns berufen hat, die ein einziges Anliegen kennen. Wo ist einer, der Christus noch nicht kennt? Und die eine große Begabung haben, mit Menschen dieser Art ins Gespräch zu kommen. Ich bin immer noch begeistert von der Erfahrung im letzten Sommer zu sehen, wie viele Menschen aus unserer Mitte Mut gefunden haben, mit dem Stadtbus-Café sozusagen, mit dem roten Kaffeebus Menschen anzusprechen und ins Gespräch zu ziehen. Da waren Leute dabei, ich hätte es mir nie geglaubt zu träumen, dass sie an dieser Stelle begabt sind. Und ich muss sagen, wie ein Fisch im Wasser. Kaum hat es die ersten Gespräche gegeben und man war so ein wenig ungeübt, wenn wir beobachten, beim dritten, vierten, fünften Gespräch, es lief wie geschmiert, der Fisch im Wasser. Gott hat Menschen berufen, das Evangelium zu verkünden, andere anzuleiten, wie es geht. Geleitete Gemeinde. Jesus hat die Männer und Frauen, die in seiner Nachfolge waren, die Jünger zu zweit ausgesandt. Warum? Zu zweit ist deshalb hilfreich, weil einer dem anderen beistehen kann oder auch etwas zeigen kann, wie es geht. Ich kann zum Beispiel keine Gebrauchsanweisungen lesen. Wenn ich Gebrauchsanweisungen lese, irgendwann denke ich, ich weiß nicht, wovon der spricht. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nicht schwierig, was dort beschrieben wird. Aber ich kriege es einfach beim Lesen nicht im Kopf hin. Dann ist wieder Waschmaschine und dann keine Ahnung. Und da hilft es mir, wenn jemand kommt und beispielsweise nur sagt, kein Problem, sich an meine Seite setzt und mir zeigt, dass nichts passiert, auch wenn man was Falsches eintippt, beispielsweise im Computer, dass es nicht kaputt geht. Oder wenn mir jemand beim Schraubendrehen, Festdrehen einfach mal vorher den Tipp gibt, auch wenn du viel Kraft in den Händen hast, wenn du merkst, es geht nicht mehr weiter, hör auf. Bevor du dann den Schraubenkopf in der Hand hast und alles neu bohren musst. Es tut gut, jemanden zu haben, der einem zeigt, wie es geht. Man kann es dabei lernen, man muss es erst zunächst einmal vielleicht nachmachen. Aber dann entwickelt sich ein Stil, wo man das, was man gelernt hat, in einer eigenen, in einer persönlichen Weise tut. Aber eben so, dass es in der Sache stimmt und funktioniert. Gemeinde ist geleitete Gemeinde, es gibt Hirten und Lehrer. Männer und Frauen auf unterschiedlichen Ebenen, verschiedene Ebenen, wo Hirten sind. Es gibt Hauskreisleiter, die sind Lehrer. Denen ist wichtig, Wort Gottes, reden über das Wort Gottes, verstehen vom Wort Gottes, weitergeben des Wortes Gottes. Das sind Lehrer. Die brauchen keine Kekse, die brauchen keinen Tee, die brauchen kein persönliches Gespräch. Die scharren mit den Füßen unterm Teppich oder auf dem Teppich, weil sie wollen zum Wort Gottes kommen. Und dann gibt es Hirten. Die brauchen Kaffee, die brauchen Tee, die brauchen Kekse, die brauchen eine Atmosphäre und vor allen Dingen brauchen die eins, die brauchen das Gespräch. Wie geht's dir? Und es sind Menschen, die einen Blick dafür haben, deren Blick ständig umherschweift, um zu schauen, wo ist jemand, der lahmt? Wo hat jemand die Geschwindigkeit verpasst? Wo ist jemand, der Hilfe braucht? Wo ist jemand, der meine Seite braucht? Wo ist jemand, der mein Gespräch braucht? Wo ist jemand, der sozusagen einfach auch vielleicht gerufen werden muss, dem man zupfeifen muss, los jetzt, gib Gas, bleib nicht zurück. Hirten, auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben ja in unserer Vorstellung immer gerne, dass der Pastor das sein soll, der angestellte Hauptamtliche der Ortsgemeinde. Und im Grunde schwingt dann so ein klein wenig mit, dass alles, was wir an Vorstellungen haben, jeder hat andere, alles, was wir an Vorstellungen haben, das soll er tun. Der Hirte. Aber der Hirte ist im Himmel. Das ist der Oberhirte, der Erzhirte, Jesus Christus. Er ist der Hirte, der Hüter aller Seelen. Und in seine Gemeinde hat er viele andere Helfer mit Hirtenherzen gestellt, die es auf dem Herzen haben, zu schauen, wie es anderen geht. In unterschiedlichen Verantwortungen. Männer und Frauen. Ich erinnere an eine Situation von einer jungen Frau, die in einer Gemeinde groß geworden ist, wo Leitungsverantwortung und Hirtendienst nur gedacht werden konnte in der Wahrnehmung und Verantwortung von Männern. Und bei einem Seminar, auch bei einem so einem Dienstseminar kam nun heraus, dass sie die Gabe des Hirtenherzens hatte und, das verschärfte ihr Problem noch, die Gabe der Lehre. Als Frau, das ging gar nicht. Bis rauskam, das, wofür ihr Herz schlug, dort, wo ihr Herz angesiedelt war, war die Kinderarbeit, war die Arbeit in der Sonntagsschule mit Kindern im jungen Alter. Und dort hat Gott sie in wunderbare Weise gebraucht, mit einem Herzen von einem Hirten. Mit der Begabung zu lehren, hat sie jungen Menschen das Evangelium beigebracht in der Sonntagsschule, dass sie den Herrn finden. Er hat andere als Evangelisten, andere als Hirten, andere als Lehrer und alle haben eine einzige Aufgabe, ich sagte es schon, Menschen heranzubilden, anzuleiten, zu leiten auf dem Weg der Nachfolge und des Reifens. Warum ist das so wichtig? Warum erzähle ich das? Warum setze ich da so einen Akzent drauf? Nun, ich denke, dass wir als Gemeinde, vielleicht auch als Gemeinden, es neu hören müssen, zunächst einmal nur neu hören müssen, ob wir in diesem Denkhorizont unterwegs sind, in unserem persönlichen Christsein oder auch in unserem Denken als Christen mit unserer Gemeinde. Dass wir als ganze Gemeinde unterwegs sind, in Christus und mit Christus zu wachsen und zu reifen. Wir würden vielleicht sagen, ja, das sind wir doch natürlich, wir sind ja nicht dagegen. Nein, das stimmt, das weiß ich auch. Aber die zweite Frage wäre, wo könnten wir denn sagen, wo wir sind und wohin wir wollen? Wie würden wir es denn in Worte ausdrücken, wo waren wir vor 10 Jahren, wo waren wir vor 5 Jahren, wo sind wir heute und wo können wir uns vorstellen, in 5 Jahren zu sein? Welche Themen haben in meinem Leben, haben in der Gemeinschaft, in der ich bin, vor 10 Jahren eine Rolle gespielt? Welche Inhalte waren uns dort wichtig? Was haben wir dort erarbeitet? Ich weiß, ihr habt als Gemeinde vor einigen Jahren das Buch gelesen, Leben mit Vision. Wo ist das sozusagen eingemündet? Wie sehr hat es Entscheidungen, Entwicklungen der Gemeinde geprägt? Wo sind Akzente so neu gesetzt worden, dass sich Gemeinde daraufhin verändert hat? Geleitete Gemeinde ist Gemeinde, die Christus folgt, ist Gemeinde, die versteht, dass in ihrem Inneren geistliches Reifen und Wachsen verantwortlich geschieht durch Geschwister, durch Männer und Frauen in den unterschiedlichsten Diensten und vor allen Dingen auch die wissen, das ist die Wirklichkeit, der Alltag von Gemeinde. Wachsen und reifen. Das Ziel ist, dass wir zur Einheit des Glaubens kommen. Dass wir möglichst alle miteinander vereint, ohne große Unterschiede, Christus ähnlicher werden und eine gemeinsame Sprache haben, Gott zu loben und ihm zu dienen. Wozu und warum soll das eigentlich so sein, mag der eine sagen. Es geht doch ganz gut so. Wir machen Gottesdienst, ich komme, ihr singt, wir haben eine super Band, die spielt jetzt demnächst öfter. Das ist große Klasse, da ist die nächste Generation da. Und ich bin da, ich sitze da schon immer, ich war schon immer auf dem Stuhl. Und wo ist das Problem? Vielleicht, dass wir das alles sehen und beobachten, aus der Haltung des Zuschauers, aus der Haltung derer, die dabei sind, aber gucken, die zuschauen, die staunen, die sich wundern, so wie bei den Wundern, die Jesus tat auch. Es gab immer eine große Schar von Menschen, die Gott lobten und dann staunten und dann guckten und dann doch wieder ihre eigenen Wege gingen. Oder gehören wir zu jenen, die sich anleiten lassen? Paulus schreibt, denn wir sollen nicht mehr umhergetrieben sein, wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, hin und her geschaukelt und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen. Ich habe früher mich über ältere Kollegen geärgert, die so aus dem Fundus ihrer Lebensweisheit mir gesagt haben, wenn es gerade so eine dynamische Bewegung gab, die die Gemeinde erneuern wollte, wart's mal ab, kenne ich alles, haben wir früher schon gehabt. Da dachte ich, ja, so eine alte Socke, so abgeklärt, das ist ja, was ist denn das? Und heute würde ich ein wenig barmherziger argumentieren, weil man doch merkt, so manches kommt wieder, nur in anderem Gewand. So manches taucht neu auf, aber ist doch nur eine Variation einer alten Liedstrophe. Und dennoch bleibe ich dabei, Gemeinde ist Gemeinde unterwegs. Gemeinde ist eine Gemeinde, die wissen muss und lernen muss, was ist unter uns gemeinsames Überzeugungs- und Glaubensgut. Wissen wir, nur mal so eine humorvolle kleine Anekdote, wissen wir ein wenig über die Geschichte der Baptistengemeinden Bescheid? Gott sei Dank ist ja, dass wir hier wir wissen ja zumindest von unserer Adresse, wer der Gründer des deutschen Baptismus ist, nämlich Onken, nicht Weg, aber Onken. Onken, genau. Ich weiß von einer Gemeinde, da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der sagt, du bist doch auch in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Nee. Ja, aber du bist doch in der und der Gemeinde. Ja, in der bin ich. Ich sage, ja, aber das ist doch eine Baptistengemeinde. Echt? Ich sage, ja. Man ist dabei. Wenn man ihn fragt, wie erlebst du das? Ich war richtig toll. Wir haben gute Predigt, Gemeinschaft, Gottesdienst, Lobpreis. Ja, und was ist das für eine Gemeinde? Was glaubt ihr? Wir glauben an den Herrn Jesus. Ja, aber was gehört zu eurer Glaubenstradition? Keine Ahnung. Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind und wozu er uns gerufen und berufen hat. Ohne zu sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Wir müssen nur wissen, wer wir hier sind, was zu uns gehört. Und wir sollen vor allen Dingen wachsen. Das ist mir wichtig. Wachsen in Liebe zu Gott hin. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Jahr, dann ist das etwas, wenn Leute fragen, sag mal, was macht ihr denn oder was ist denn gerade so der Stand dieser Gemeinde? Dass wir versuchen, momentan rauszubekommen, was hat uns geprägt? Wo sind wir und wo wollen wir hin? Was lebt unter uns und wie können wir im Sinne von Synergie die unterschiedlichen Dienste, die unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlichen Interessen so zusammenbekommen, dass daraus ein gemeinsames Ganzes wird? Ein neues Miteinander. Wie kriegen wir das heute hin in einer Zeit, die sich so rasant verändert? Wie kriegen wir es hin, dass wir Orte schaffen, wo wir lernen können, was Gott unter uns meint, was bei uns und unter uns gilt? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, als er sich mit den Frauen dort streitet, über die Haartracht, kurze Haare, lange Haare, mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Einen wunderbaren Satz, ich liebe ihn. Weil er merkte, er hat alle Argumente durch und merkt irgendwie, so richtig will es ihm nicht gelingen, das argumentativ überzeugend zu bringen. Was schreibt er? Doppelpunkt. Das ist unter uns nicht Brauch. Punkt. Da dachte ich, Paulus, ein schönes Wort. Ja. Einfach an einer Stelle den Mut zu haben, man kann das sehen, man kann viele Argumente anführen. Aber für uns an dieser Stelle, in dieser Gemeinde, an diesem Ort, wir wollen das hier so tun. Da schwingt natürlich ein ganz geheimer, ich höre ihn förmlich, Fragenkomplex mit. Willst du damit sagen, dass wir alle einer Meinung sein müssen? Wenn man mich wirklich fragt, würde ich sagen, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ehrlich. Hätte man nämlich die Situation, dass man alle einer Meinung ist, braucht man sich nicht streiten. Das entspannt vieles. Aber ich weiß, dass das Leben anders ist. Aber mir wäre wichtig, dass wir hinkommen zu sagen, wir haben verstanden, dass du miteinander, gemeinsam mit allen, die da sind, in eine Richtung möchtest. Ja, das ist richtig. Dass wir miteinander sozusagen an dieser Stelle uns neu vergewissern, was unter uns zählt, was gilt. Und dann sozusagen dabei drei Ebenen im Blick zu haben. Ich nenne sie nur. Wir leben in unserer heutigen Zeit ganz stark individualisiert nach der Devise Ich und mein Herr Jesus oder mein Herr Jesus und ich. Wir wissen um persönliche Führung, das ist gut. Wir leben unseren Glauben persönlich überzeugt, das ist gut. Das ist wichtig. Aber es gibt auch die andere Dimension, nämlich das Wir miteinander und Jesus. Oder Jesus mit uns und seiner Gemeinde. Wenn wir die Offenbarung lesen, spätestens dort können wir entdecken, dass Gott Gemeinden auch als wie eine Person sieht. Er schreibt der Gemeinde zu Ephesus, der Gemeinde zu Philadelphia, der Gemeinde zu Sardes. Und das Interessante ist, bei dem Stichwort geleitete Gemeinde, gerade wenn wir die Offenbarung lesen, gibt es bei der Gemeinde zu Sardes eine wunderbare Formulierung. Du hast den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. Die Gemeinde selber war eine, wir würden sagen, nach menschlichen Ermessen eine dynamische, anerkannte große Gemeinde. Hatte richtig Betrieb, hatte viele Aktionen, hatte unheimlich viel am Laufen. Aber in den Augen Gottes, in dem, was Gott sieht, was Gott auf dem Herzen ist, kommt Gott zu einem anderen Urteil. Ja, welche Chance hat man denn da, denkt man? Ja, nun, Gott würde ja einer Gemeinde zu Sardes nicht sagen, hör mal, ich habe dir was zu sagen, du bist zwar tot, wenn das bedeuten würde, für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Er sagt es ihr ja, damit sein Leben die Gemeinde wieder belebt. Er sagt es ihr ja, dass sein Wort wieder sie anstößt zu neuem Leben. Gott ist es nicht egal, wie es uns geht, wie es der Gemeinde geht. Gott möchte, dass Gemeinde gedeiht und wächst. Und dazu gehört, dass wir auch diese Dimension neu vielleicht aufnehmen und fragen, was hat Gott uns als Gemeinde zu sagen? Wie kann das aussehen? Ich mache mal den Spannungsbogen auf. So, meistens ist ja immer Fortsetzung dann auch bei Krimis, wenn es richtig spannend wird. Jetzt kommt der Schnitt. Nämlich, wir werden im März, kurz vor Ostern, Fasten- und Gebetstage haben. Und wir wollen das so gestalten, dass wir dort beten für uns einzeln, aber auch für uns als Gemeinde. Und wir wollen beten und Gott fragen, was ist dir, wenn du uns anguckst, auf dem Herzen? Was möchtest du uns als Gemeinde sagen? Was ist deine Botschaft für uns als Menschen in dieser Gemeinde? Wie siehst du uns? Und wenn Gott so redet, dann gibt es immer mal so Momente, wo der eine mehr Aktien drin hat in dem, was Gott sagt, der andere vielleicht ein ganz wenig weniger. Aber das, was Gott sagt, ist für uns alle ganz wichtig. Und es sollte nicht nur sozusagen gehört werden, sondern auch aufgenommen und entwickelt werden und umgesetzt werden. So wie wir es dann vor Gott unter seiner Leitung durch den Geist Gottes auch eben entsprechend verstehen. Geleitete Gemeinde ist Gemeinde, die wächst, die gedeiht, weil Gott Dienste und Männer und Frauen berufen hat, die dazu anleiten sollen, dass Gemeinde gedeiht und wachsen kann. Die Gemeinde ist geleitete und angeleitete Gemeinde von Gott, weil er spricht und weil wir ihm nicht egal sind. Und weil er möchte, dass das, was er sagt, umgesetzt wird, uns Richtung gibt. Kleine Erinnerung, ich weiß nicht, wer den letzten Gemeindebrief gelesen hat. Dort gab es ein kleines Gebets- oder Bibellesemodell, die Sache mit der Seife, mit dem englischen Wort Soap. Lese die Bibel, beobachte, was drin steht, wende an, was du verstanden hast und bete. 15 Minuten für den Tag. Ich möchte daran erinnern, wer es noch nicht gelesen hat, lest es mal. Nehmt es auf als einen Impuls und eine Möglichkeit, dass Gott uns entwickeln will, uns zum Gedeihen und Wachsen bringen will, durch sein Wort und seine Anrede. Und ein letztes, so sage ich denn und beschwöre euch im Herrn, wandelt nicht mehr wie die Heiden wandeln. Das schreibt Paulus den Gliedern der Gemeinde in Ephesus. Es gibt immer die Möglichkeit, dass wir an der Chance, die Gott uns gibt, vorbeileben, weil wir bleiben, wie wir sind. Möge Gott es uns schenken, dass der Tag nicht kommt, dass wir einmal vor ihm stehen müssten und er zu uns sagen müsste, ups, du hast dich ja gar nicht verändert. Wollen wir die Gelegenheit ergreifen, die Gott uns bietet, zum Wachsen und Reifen in seiner Gemeinde, zur Ehre seines Namens. Amen.